Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch an ihre Urgroßmutter erinnern können. Ich kann mich nicht erinnern. Sie muss mich noch geküsst haben, als ich geboren war, denn sie hat da noch gelebt. Aber sie war schon so alt, dass als ich in das Alter kam, an dem man sich an Verwandte erinnert, sie schon gestorben war. Es gibt aber noch Fotos mit meinen Urgroßeltern. Über ihren Charakter habe ich nichts erfahren oder fast nichts. Meine Oma, die ich sehr geliebt habe, hat selten von ihrer Mutter und immer von ihrem Vater gesprochen. Das war ein gütiger, großartiger Mann. Ich sage das, weil ich dich erinnern möchte an deine Großmütter, wenn du sie gekannt hast, vielleicht auch an deine Urgroßmutter und die Ur-Urgroßmutter. Von der weiß wohl keiner von uns noch etwas aktiv, höchstens vielleicht, weil in der Familie erzählt wird von dem, was war. Jesu Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmütter, die wir von Matthäus vorgestellt bekommen, stehen dort mit einem guten Sinn. Und die Geschichte, die wir heute hören, könnte eigentlich auch die Geschichte von Nomi sein, der Mutter der Ruth, also der Schwiegermutter der Ruth. Aber das tut eigentlich kaum was zur Sache, denn beide Frauen auf ihre Weise tragen zur Geschichte Jesu etwas bei, von dem ich sagen würde, da haben wir etwas zu lernen. Ihr habt die Geschichte gehört und ich nehme an, ihr habt in etwa verstanden, worum es ging. Und ich habe euch ein Edding mitgebracht, weil ich gedacht habe, wir können uns heute etwas vor Augen halten, was wir uns dann gut merken können. Ich kann mir jetzt schon alles gut merken aus der Geschichte, weil ich das innere Bild habe, das ich euch jetzt zeichnen möchte. Der Anfang der Geschichte beginnt irgendwo ganz unten, nämlich in der Gegend einer Hungersnot in Juda. Juda ist der Teil Israels, in dem auch Jerusalem ist und auch Bethlehem, die uns ja beide sehr viel später in der Geschichte, also nicht in dieser Geschichte, sondern in der Geschichte der Bibel, sehr bekannt sind. Und irgendwo da unten ist diese Familie Elimelech, der Name heißt Gott ist König, mit seiner Frau zieht und seinen Söhnen zieht aus Juda irgendwo hin, wo mehr Hoffnung ist, wo es besser aussieht. Und das ist Moab. Moab war ein fernes Land, ein heidnisches Land, ein Land, in das ein Israelit lieber nicht wollte. Und vielleicht kennst du auch Länder, in die du nicht so gern ausweichen wollen würdest. Übrigens, kein Marokkaner will gern in das Land der Heiden, wo es kalt ist, hierher. Die wollen lieber da bleiben, wo sie sind, ganz ernsthaft. Menschen fliehen, weil sie Hoffnung brauchen, weil sie einen Ort brauchen, der ihnen bessere Lebensbedingungen bietet. Kein Mensch flieht aus seiner Heimat, nur weil er irgendwie Lust hat, mal woanders zu leben, wo es für ihn viel schlechter ist. Und eigentlich wäre es für die viel schlechter in Moab in der Geschichte. Aber sie nehmen das auf sich, aus ihrer Heimat dahin zu ziehen, weil es dort zu essen gibt. Und dann kommt eine Phase, von der ich sagen würde, die ist relativ stabil. Also sie machen sich sesshaft. Und die beiden Söhne in der Geschichte, deren Namen ich mir immer nicht merken kann, Machlon und Kiljon, die beiden heiraten Moabiterinnen. Ich will nicht darüber nachdenken, ich muss aber darüber nachdenken, was das für die Eltern in dieser Geschichte bedeutet hat. Denn was immer man über das Volk Israel sagen kann, in der Phase war es nicht so, dass ein Mann und eine Frau aus Israel es gern gesehen haben werden, wenn sich ihre Kinder Frauen genommen haben aus einem anderen Volk. Den Gedanken haben sie sicherlich nicht geliebt, aber ihre Söhne haben offenbar diese beiden ganz attraktiv und interessant gefunden und brachten nun Frauen mit nach Hause und sie wurden in der Familie aufgenommen. Da hat ihnen ihre Kultur geholfen. Wenn man eine Schwiegertochter hat, nimmt man sie auf, man nimmt sie auch liebevoll auf und nun leben also diese beiden, Orpah und Ruth, mit in der Familie. Einige Zeit danach stirbt Elimelech. Da geht es für Nomi richtig abwärts emotional, logischerweise. Und es geht für sie auch in einer zweiten Hinsicht wirklich abwärts in der Geschichte. Denn damals hat eine Frau ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdient. Der Mann war es, der es tat. Der sorgt für die Familie. Und die Söhne sorgen für die Familie. Die wohnen in eigenen Häusern, das erfahren wir später in der Geschichte. Aber Mann und Söhne, das sind die Aktivposten in der Geschichte. Von den dreien geht die Sicherheit für den Lebensunterhalt aus, für die Frauen und die Kinder in der Familie. Wir mögen das heute kritisieren, zu Recht finde ich auch, aber damals war es nun mal so. Und wenn wir die Geschichte verstehen wollen, müssen wir das verstehen. In dem Augenblick, wo Elimelech stirbt, und er stirbt offenbar viel zu früh, wird es für die ganze Familie deutlich schlechter. Und nicht nur in einem emotionalen Sinne, auch in einem wirtschaftlichen Sinne. Und einige Zeit darauf, es dauert wiederum nicht sehr lange, es ist so schnell, dass keine Kinder da sind, sterben die Söhne. Und für Nomi und auch für die Schwiegertöchter wird die Situation richtig finster. Denn jetzt sind alle drei Männer in dieser Geschichte tot. Und es ist eigentlich jetzt die Aufgabe von Nomi, ihren beiden Schwiegertöchtern wiederum Männer zu schaffen. Hätte sie noch weitere Söhne, aber sie hatte nur zwei, in der damaligen Zeit eine Katastrophe, eigentlich nur zwei Kinder zu haben, das ist in so einer Kultur damals wirklich schrecklich gewesen. Denn zwei Kinder versorgen ja nicht so ganz ohne weiteres ein Elternpaar, ein altes, wenn es nachher nichts mehr beitragen kann zum Leben, sondern alt und schwaches. Eine Pensionskasse oder sowas gab es ja nicht. Aber nun sind beide Söhne tot und sie kann nicht jüngere Söhne, das wäre in Israel damals üblich gewesen, sie kann nicht noch jüngere Söhne anbieten und sagen, naja, okay, die beiden sind jetzt tot, aber jetzt nehmen wir mal die nächsten beiden, die noch da sind. Die gibt es nicht. Aber Orpa und Ruth, die Schwiegertöchter, haben auch Verpflichtungen. Sie hätten jetzt Rechte, die kann aber Naomi ihnen nicht erfüllen. Aber trotzdem haben die beiden Schwiegertöchter Verpflichtungen und die lauten, jetzt bleibst du bei deiner Schwiegermutter. Die können nicht einfach weggehen. Sie können sich nicht einfach einen neuen Mann suchen. Das ist nicht möglich. Da gibt es aber einen Hoffnungsschimmer und der ist echt erheblich. Denn sie leben ja als Fremdlinge in dem Land. Fremdling bedeutet in dieser ganzen kulturellen Umgebung, in der sie stecken, dass sie geduldet sind und geschützt sind durch bestimmte Gesetze der Gastfreundschaft. Und in Moab hat man sie offenbar als Fremdlinge aufgenommen und sie standen unter dem Schutz der Gesellschaft. Sie werden also nicht ausgeraubt, vergewaltigt, ermordet oder sowas. Das alles nicht. Aber sie sind halt im fremden Land. Und das ist nicht das Gleiche wie zu Hause. Aber da hören sie, dass zu Hause in Bethlehem, in ihrer Umgebung, aus der sie stammen, es wieder besser geworden ist. Gott hatte wieder Brot gegeben, steht in unserem Text. Und da entscheidet sich Naomi, und sie ist diejenige, die alle Entscheidungen in dieser Geschichte zu fällen hat, sie entscheidet sich, wir ziehen um. Für Orpa und Ruth war das eine traurige Entscheidung. Denn für die beiden bedeutet es, dass sie jetzt von ihren Geburtsfamilien weg mussten. Sie konnten Vater und Mutter nicht mehr sehen. Sie werden mitgezogen in dieser ganzen Geschichte. Und alle von euch, die schon älter sind, die noch Kriegsgeschichten gehört haben, vielleicht stammen einige von euch auch nicht von hier, so wie ich. Meine Familie stammt aus dem Raum von Danzig, also ein Teil meiner Familie, der Mutterteil der Familie. Mein Vater ist in Königsberg in Ostpreußen geboren. Weg aus der Heimat. Mein Opa hat den Rest seines Lebens von dem Bauernhof erzählt, der ihnen gehört hatte. Und Orpa und Ruth geraten jetzt in so eine Geschichte. Jetzt sind sie durch Familiengründe, nicht durch Kriegsgründe, durch Familiengründe werden sie jetzt ihre Heimat verlassen. Und dann tut Naomi etwas, von dem ich denke, jetzt kommen wir zu den wahrhaft vorbildlichen Teilen dieser Geschichte. Bisher haben wir jetzt den Rahmen, glaube ich, ganz gut erfasst, in der Wellenlinie, die es so mit sich bringt. Und dann kommt Naomi an einem Punkt, von dem ich sagen würde, da halten wir, glaube ich, gedanklich mal inne einen Augenblick und lassen das echt auf uns wirken, dass sie etwas tut, was ich für großartig halte und was mir nicht immer gelingt. Sie hat nämlich einen Plan gemacht und sie haben sich auf den Weg gemacht, um den Plan zu erfüllen. Also sie haben sich auf den Weg gemacht, sie haben ihre Sachen gepackt, alles ist verpackt und verstaut. Sie haben die Häuser verlassen, in denen die Frauen mit ihren Männern gelebt haben. Nomi hat ihr Haus verlassen und ich weiß nicht, ob sie irgendein Reittier dabei hatten, das steht da nicht, aber vielleicht haben sie ein Maultier oder einen Esel dabei gehabt. Und sie sind schon auf dem Weg nach Juda und sie reden so und da ändert Nomi ihren Plan. Und ich möchte mal die Frage stellen, wann du das letzte Mal getan hast. Dass du schon vollkommen unterwegs warst in der Durchführung des Plans und plötzlich einen harten Stopp gemacht hast, weil du gemerkt hast, mein Plan ist Mist. Das war eine echt blöde Idee von mir. Und dass du die Hand gehoben hast und dich umgeguckt hast und den Leuten, die mit dir unterwegs waren, im Team oder in der Familie oder so, gesagt hast, ehrlich, ich habe einen richtig blöden Plan gemacht. Und ich gebe das jetzt hier vor euch zu. Ein anderer Plan wäre besser gewesen. Das ist für mich der erste Punkt, wo ich denke, Nomi ist echt stark. Die hat wirklich einen Charakter, der sie dazu führt, diesen Schritt zu vollziehen. Und sie ändert alles damit. Und sie sagt ihren Schwiegertöchtern, ihr Lieben, geht nach Hause. Geht dahin, wo ihr hingehört, zu euren Herkunftsfamilien. Heiratet neu, werdet wieder Mütter, oder werdet überhaupt Mütter, die sind ja noch keine Mütter, werdet Mütter, lebt in eurer Heimat, bei euren Familien und ich gehe allein weiter. Und dafür brauchte ich jetzt das Lineal. Die kurzen Linien hätte ich so gekonnt und es wäre, glaube ich, glaubhaft gewesen. Aber was jetzt kommt für Nomi, ist mit dem Lineal gezogen eine Perspektive und die geht nicht aufwärts. Natürlich passiert das jetzt. Zwischen dem Augenblick, in dem sie das sagt, und ihrem 70. Lebensjahr, an dem sie bettelnd an irgendeinem Stadttor sitzen wird, zerlumpt, abgemagert und heruntergekommen, ist die Linie wie mit einem Lineal gezogen, in diesem Augenblick, in dem sie das sagt. Es gibt für sie keine Perspektive, wenn das Wirklichkeit wird, was sie jetzt gerade ihren Schwiegertöchtern anbietet. Denn es gibt zwei Personen, die zwischen ihr und diesem Schicksal stehen, und das sind diese beiden Schwiegertöchter. Die könnten ja, auch wenn Nomi jetzt nicht für sie sorgen kann und ihnen keine Söhne mehr anbieten kann als Schwieger, also als Ehemänner und dann für sie trotzdem noch Söhne, diese beiden Frauen könnten ja trotzdem heiraten und Nomi mitversorgen, dazu wären sie auch verpflichtet. Aber das müsste in Juda passieren, da geht Nomi jetzt ja hin. Wenn die zurückgehen nach Hause, sind die weg. Und niemand wird dann Nomi versorgen. Und dieser Schritt ist ein Schritt von so unfassbarer Selbstlosigkeit, von so einer Selbstaufgabe, dass ich eigentlich wenige Geschichten kenne in der Bibel, die das auch so machen. Aber natürlich denke ich sofort an Jesus und frage mich, wie war es bei dem? Zwischen seinem ungefähr 30. Lebensjahr, gesund, munter und mit seinen Freunden zusammen und dem Karfreitag exakt die gleiche Situation. Was sagt er? Markus 8, 9 und 10 steht das zu seinen Jüngern. Er sagt, der Menschensohn wird leiden, er wird gekreuzigt werden, er wird auferstehen. Jesus erzählt genau diese Geschichte einer kompletten Perspektivlosigkeit für sein menschliches Leben. Und genau diesen Weg geht Nomi mit ihren Schwiegertöchtern und sagt ihnen, ich gehe diesen Weg, damit es euch besser geht, damit ihr eine Zukunft und eine Perspektive und eine Hoffnung habt, die gleiche Geschichte, die Jesus später für die gesamte Menschheit auf sich nimmt. Und ich habe dann so nachgedacht über Familienwerte. Wir wissen aus der Bibel nichts darüber. Aber ich habe mich gefragt, ob vielleicht von diesem Aspekt der Nomi her, das bis zu Jesus durch die Familie hindurch tradiert wurde. Ich bin nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt, nochmal alle Geschichten der Bibel zu lesen und das mal zu recherchieren, aber vielleicht wollt ihr es tun, ob sich in seiner Familientradition irgendwo diese Ansätze gefunden haben. Also ein paar Sachen habe ich bedacht, aber ich habe nirgendwo eine Person gefunden, von der ich gedacht hätte, na klar, da ist es genauso. Aber Jesus geht genau den Weg der Nomi. Und dann passieren zwei Dinge. Orpa nimmt es an. Sie weint, sie küsst Nomi und es ist ein Abschiedskuss. In unserer Geschichte steht das gar nicht so, aber wenn man dann weiterliest, dann merkt man plötzlich, wow, es war ein Abschiedskuss. Da steht nämlich, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Orpa gibt ihr einen Abschiedskuss. Für sie ist die Perspektive, und das ist auch eine Perspektive der Hoffnungslosigkeit, die die beiden Schwiegertöchter wählen müssten, für die ist diese Perspektive nicht erträglich. Die beiden Schwiegertöchter stecken in einer ähnlichen Lage wie Nomi. Wenn sie mit Nomi nach Juda gehen, dann kann Nomi nicht für sie sorgen. Sie sagt das selbst, ich werde keinen Mann mehr haben. Ich werde keine Kinder mehr bekommen. Sie ist offenbar über das Alter schon hinaus. Ich werde nicht mehr dafür sorgen, dass ihr Schwiegersöhne bekommt. Das heißt, Orpa und Ruth steuern in eine Situation, sie sind da auch mitgegangen in eine Situation, wo sie schon wissen, sie werden alleinstehende Witwen bleiben in der Kultur, in der sie nun mal leben. Auch nicht toll. Das waren noch junge Frauen. Damals hat man ja sehr jung geheiratet. Vielleicht waren die 25 oder so. Und da sagt Orpa sich, ehrlich, sie hat es ja angeboten. Und sie geht den Weg, den Nomi ihr vorschlägt. Ruth aber geht einen anderen Weg. Sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und das ist der zweite Punkt in dieser Geschichte, an dem ich gedacht habe, Wahnsinn. Das ist ja fast nicht zu glauben. Das zweite Mal in der gleichen Geschichte geht eine Frau, jetzt eine, ich sag mal 25-Jährige, den Weg der kompletten Selbstaufopferung aus Liebe. Die Liebe, die in diese Geschichte gekommen ist, das ist mir aufgefallen, stammt von der alten Frau. Vielleicht war die so alt wie wir, keine Ahnung, also wie Imke und ich, schätze mal so. Die haben in diese Geschichte dieses Paradigma der tiefen, sich aufopfernden Liebe hineingelegt und ihre Schwiegertochter reagiert mit der gleichen Liebe. Sie verzichtet auf ihre Perspektive, damit Nomi eine Perspektive hat. Für die geht es damit wieder in den Bereich zurück, wo ich sagen würde, das wird funktionieren. Jetzt, wenn sie ihre Schwiegertochter hat und die vielleicht einen anderen Mann heiratet, dann gibt es wieder eine Perspektive. Für Ruth aber bedeutet dieser Teil der Geschichte, sie nimmt an, dass es für sie schlechter wird. Und zwar viel schlechter. Und dass sie genauso wie vorher Nomi diese Perspektive zu in Armut und Einsamkeit im Alter, dass sie eines Tages diesen Weg gegangen sein wird. Denn als alleinstehende Frau wird sie am Ende arm sein. Schaut euch mal bei Jesus die Geschichten an, die er erzählt von einer Witwe, die eine kleine Münze in den Opferstock im Tempel tut. Da Das ist ein klassisches Bild gewesen in deren Zeit. Eine alleinstehende Witwe war so arm, dass sie als Beispiel dienen konnte für Armut. Aber Ruth hat diesen tiefen Wert und sie drückt das in einem Bekenntnis ihrer Liebe aus. Und das ist so ein tiefes Bekenntnis geworden, dass es immer, also durch die Jahrzehnte hindurch, und das erleben wir Pastoren dauernd, als Trauspruch verstanden wird, obwohl es ein Bekenntnis der Liebe an die Schwiegermutter ist. Und das ist auch eine Geschichte für sich wahrscheinlich, die man erzählen könnte, zwischen Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Das sagt so viel wie, ich gehe mit dir im Vertrauen auf deine Weisung. Ich folge dir einfach. Ich bleibe bei dir, auch wenn es mühsam werden sollte. Ich gehöre zu dir, unsere Beziehung wird das aushalten. Ich bleibe bei dir, sagt sie. Ich glaube mit dir. Also sie ist bereit, in einen für sie fremden Glauben mit hineinzugehen. Und ich bleibe, wo du stirbst, da sterbe ich auch, sagt sie. Ich bleibe bis zu meinem Tod an dem Ort, an dem du auch gestorben bist. Ich gehe nicht woanders hin, auch wenn du schon tot bist. Das ist jetzt ein Versprechen bis in die Ewigkeit. Wenn ich an Jesus denke und mich frage, warum Ruth in seinem Stammbaum aufgeführt ist von Matthäus, dann weiß ich jetzt warum. Weil diese Art von glaubender Hingabe, von absoluter Verlässlichkeit, sehe ich bei Jesus. Und wenn ich mich frage, welchen Wert ich möchte den Menschen an uns als Gemeinde, an mir als Person sehen können, wünsche ich mir etwas davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davon nur einen sehr, sehr kleinen Teil repräsentiere heute. Ich würde gern mehr davon repräsentieren. Ich würde gern, dass es sprichwörtlich ist, wenn ich an den denke, wenn ich an die denke, dann denke ich an so eine Haltung. Da sehe ich ein wirklich starkes Vorbild in dieser Frau im Stammbaum Jesu. Lutz hat es am letzten und am vorletzten Sonntag schon gesagt und ich möchte ihn an der Stelle fast zitieren. Ich habe seine Worte nicht genau im Kopf, aber den Gedanken möchte ich zitieren. In einer Zeit, in der eine Frau nicht für würdig befunden wurde, vor Gericht auszusagen, in der der soziale Status einer alleinstehenden Frau wirklich schlecht war, schreibt Matthäus diese Frauen in Jesu Stammbaum, die da reingehören, die waren da, aber die hätten alle Leute übersehen, aber nicht Matthäus. Der schreibt sie in den Stammbaum Jesu, damit das Evangelium, was in ihren Persönlichkeiten steckt, uns gesagt wird. Die gute Botschaft von echten Werten, von wirklicher Haltung, von tiefem Glauben. Und ich finde, Ruth ist so eine Frau, ey, das müssen wir wissen. Und ich finde, wir als Gemeinde sind gut beraten, in diese Richtung zu wachsen. Uns das als ein Vorbild zu nehmen. Und als Mann sage ich es, ach nee, ich sage es gern. Wie viele Männer in der Bibel kennen wir, die diese Werte gezeigt haben? Mir fallen nicht so viele ein und das ist sicherlich kein Ruhmesblatt. Und die Geschichte endet? Nein, sie endet nicht. Sie geht weiter, so gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und ich will es euch nicht vorenthalten, aber ich ermuntere euch, es heute Nachmittag oder wann immer nachzulesen. Die Geschichte geht wirklich gut aus. Und zwar für Ruth und für Naomi, denn Gott sieht sich das alles an und er tut, was er oft getan hat, ja auch bei Jesus nach dem Karfreitag. Er wendet eine hoffnungslos scheinende Geschichte in etwas wirklich Schönes und dieses Vertrauen dürfen wir haben. Und auch deshalb dürfen wir zu starken Werten stehen, die Gott uns gibt, weil er auch aus hoffnungslosen Geschichten großartige Geschichten machen kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.